Buchmacherinnen, der Bücherfrauen-Podcast. Folge 51, Buchtipps zur feministischen Buchwoche 2026 aus dem Bücherfrauen-Netzwerk. Hallo und herzlich willkommen zu dieser 51. Folge unseres Podcasts Buchmacherinnen, der Bücherfrauen-Podcast. Ich bin Susanne Martin und Teil des Podcast-Teams. Auch 2026 organisieren wir Bücherfrauen wieder die feministische Buchwoche, dieses Jahr bereits zum 4. Mal. Vom 18. bis 26. April finden bundesweit Lesungen, Diskussionsrunden und Verlagsvorstellungen statt, sowohl analog als auch digital. Sie alle haben das Ziel, Autorinnen und die Vielfalt ihres Schreibens sichtbarer zu machen. Auch wir von der Podcast AG wollen dazu beitragen und weil dieses Jahr auch der Welttag des Buches, der jedes Jahr am 23. April gefeiert wird, im Aktionszeitraum liegt, haben wir in unserem Netzwerk dazu aufgerufen, uns Buchempfehlungen zu schicken. 6 Frauen aus ganz Deutschland haben insgesamt 7 Bücher ausgewählt, die sie für interessant und lesenswert halten. Sie haben ihre Leseeindrücke per Sprachnachricht geschickt. Vom Roman über die Romanbiografie bis zum Sachbuch reicht das Spektrum der Empfehlungen. Hört rein und lasst euch zum Lesen verführen. Alle bibliografischen Angaben zu den vorgestellten Büchern und die Angaben zu den Rezensentinnen findet ihr wie immer in den Shownotes oder auf unserem Blog.
Mein Name ist Barbara Scholz, ich bin Mitglied der Stuttgarter Bücherfrauen. Und ich möchte euch heute 2 Bücher vorstellen, die mir sehr am Herzen liegen. Das erste ist von Yehona Kizai und heißt E. Erschienen im Waldstein Verlag 2025, 169 Seiten. Der Roman erzählt von der Sprachlosigkeit, Heimatlosigkeit und den Traumata der Protagonistin, einer jungen Frau, deren Familie aus dem Kosovo stammt. Eines Morgens wacht diese junge Frau auf mit einem Zahnsplitter im Mund. So beginnt der Roman. Ihr Zahnarzt ist alarmiert, diagnostiziert nächtliches Zähneknirschen und versucht alles Mögliche, um ihre Zähne zu schützen. Doch nichts hilft. Es sind wohl die Auswirkungen ihres Traumas, das nachts in ihr arbeitet. Ihre Familie stammt aus dem Kosovo und gehörte zur albanisch sprechenden Mehrheit. Doch zu der Zeit, als die Familie ihre Heimat verlässt, wird das Gebiet noch von Serbien beherrscht. Zum historischen Hintergrund. Nach dem Tod Titus zerfiel Jugoslawien in mehrere Nationalstaaten, wobei Serbien bestrebt war, möglichst viele Teilrepubliken unter seine Herrschaft zu bringen, mit dem Ziel eines großserbischen Reiches. Die Balkankriege waren die Folge davon, und Slobodan Milošević und seine Mitstreiter schreckten vor keiner Gewalttat zurück. Ende der 1990er Jahre verlangte auch Kosovo seine Selbstständigkeit und ein grausamer Krieg war die Folge. Und obwohl der Kosovo zu 90% von Albanern bewohnt wird, war Serbisch die vorgeschriebene Landessprache. Albanisch war verboten. Das zum historischen Hintergrund. In dieser Zeit verlässt die Familie den Kosovo mit dem Ziel Deutschland. Die Protagonistin ist zu der Zeit noch ein Kind. Es fällt ihr schwer, sich in Deutschland einzuleben. Immer befürchtet sie, nicht die richtigen Worte zu finden, und oft ist es ihr unmöglich, überhaupt etwas zu sagen, aus Angst, falsch verstanden zu werden. Als ihr Freund einmal anmerkt, sie würde wie eine Nachrichtensprecherin reden, erklärt sie, dass sie vor allem übers Fernsehen Deutsch gelernt habe. Beim Besuch in der alten Heimat amüsieren sich ihre Verwandten über ihre Sprache, denn ihr Wortschatz klingt so altertümlich. Sie erklärt es sich so: Ich spreche eine Sprache, die in Deutschland konserviert wurde, ein eingefrorenes Albanisch, das ich in meinem Mund warm halte. Yehona Kizai gelingt es, alle Facetten des Hineingeworfenseins in eine neue Umgebung, deren Sprache und Gewohnheiten man nicht kennt, anschaulich zu vermitteln. Die Sprachlosigkeit und Unsicherheit der Protagonistin ist fast physisch mitzuerleben. Der Titel E mit zwei Pünktchen weist auf eine Besonderheit der albanischen Sprache hin. Was dieser Buchstabe E mit Pünktchen ändert, erklärt die Protagonistin ihrem Freund so. Zitat: Das ist schwierig zu erklären. Wenn man im Albanischen jemanden direkt anspricht, wechselt man von der bestimmten in die unbestimmte Form. Bei weiblichen Namen wird dann aus dem A am Ende des Namens dieser Buchstabe, eben das E mit zwei Pünktchen. Der Buchstabe wird nicht ausgesprochen, aber auch wenn er nicht ausgesprochen wird, macht er etwas mit dem Wort. Die Betonung ändert sich. Zitat Ende. Steht der Buchstabe mitten in einem Wort, so wird er wie ein abgedunkeltes Ö ausgesprochen. Der Roman hat mich sehr bewegt. Ich empfehle ihn allen Leserinnen, die sich mit dem Schicksal Eingewanderter auseinandersetzen möchten, die sich für Sprache und Spracherwerb und die Mühen des Sich-Integrierens interessieren. Ein wunderbarer Roman, der bewegt und berührt und den man nur ungern beendet.
Mein Name ist Andrea Lunau und ich bin Buchhändlerin in der Buchhandlung Ute Henschel hier in Burscheid. Eins meiner aktuellen Lieblingsbücher ist Spiegelland von Rebecca Frank. Schon mit ihrem Roman Stromlinien hat die Autorin mich begeistert und mit Spiegelland gelingt ihr erneut ein sehr eindrucksvoller und tiefgehender Roman. Vor der geheimnisvollen Kulisse eines Moores entfaltet sich hier ein sehr vielschichtiger Familienroman, der drei miteinander verwobene Erzählstränge zu einer ganz spannenden Geschichte webt. Beim Lesen hatte ich immer wieder das Gefühl, dass es um viel mehr geht als die eigentlich erzählte Geschichte, um unterschiedliche Perspektiven und darum, was wir als Wahrheit wahrnehmen. Elias hat so richtig Mist gebaut, das weiß er. Er versteckt sich den Sommer über bei seiner Großmutter Katharina Mohr, doch die selbst hütet auch ein Geheimnis, das alles in Frage stellt, was Elias zu wissen glaubt. Ein ganzes Vierteljahrhundert zuvor. Katharina flieht mit ihrer Tochter in ein altes Haus im Moor. Sie kann sich gerade so als freie Journalistin über Wasser halten, bis sie auf die Spur eines uralten Verbrechens kommt und einer Liebe, die Zeiten überdauert. Die Geschichte könnte ihre berufliche Zukunft sichern oder eben auch ihren Ehemann wieder auf den Plan rufen. Die dritte Ebene ist dann eben diese alte Geschichte, über die Katharina recherchiert. Das war der Klappentext dieses Buches. Ja, und dieses Buch, in dem die Themen geschlechtsspezifische Gewalt oder auch die Ohnmacht gegenüber gesellschaftlichen Strukturen eine wichtige Rolle spielen, ist ein unglaublich beeindruckender Text. Auf drei Zeitebenen wird sichtbar, wie sich die Rolle der Frau im 18. Jahrhundert bis heute verändert hat und welche Strukturen uns als Frauen auch immer noch bedrohen. Veränderung kann hier nicht allein bei den Betroffenen beginnen, das wird ganz klar, sondern es liegt auch bei uns allen. In der Art, wie wir erziehen, was wir als normal akzeptieren und welches Bild von Männlichkeit wir gesellschaftlich akzeptieren und weitergeben. Es geht aber in diesem Buch nicht nur darum, das aufzuzeigen, diese gewaltsamen Strukturen zu zeigen, von denen Frauen seit Jahrhunderten betroffen sind, sondern eben auch um die Veränderung und die Verantwortung zur Veränderung, die die Gesellschaft trägt. Dieses Buch hat mich tief beeindruckt, hat mich gut unterhalten, ließ sich flüssig lesen und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Entdecken dieses tollen Romans. Wie tief bist du bereit zu graben, um der Wahrheit wirklich auf den Grund zu gehen?
Hallo zusammen, mein Name ist Edith Seifert. Ich bin aus Frankfurt bzw. bei der Regionalgruppe Frankfurt-Rhein-Main und bei den Bücherfrauen zuständig für den Blog sowie im Team der Feministischen Buchwoche. Ich habe in Frankfurt den internationalen Buchclub Page-Turner Frankfurt gegründet und führe seit einigen Jahren den Bookstore-Crawl durch. Meine Empfehlung für euch ist das Buch Und alle so still von Mareike Fallwickel, erschienen 2024 im Rowohlt Verlag. Und es war auch auf der Shortlist des Bücherfrauenpreises Christine im letzten Jahr. Es geht im Kern um Feminismus, aber nicht theoretisch oder trocken, sondern sehr konkret und emotional. Die Geschichte spielt in einer Gesellschaft, in der Frauen plötzlich anfangen, ihre unbezahlte Care-Arbeit niederzulegen, also Kinderbetreuung, Haushalt, Mental Load, also all das, was sonst so unsichtbar bleibt. Und dadurch gerät dann das ganze System ins Wanken. Und im Zentrum stehen mehrere Figuren, vor allem Frauen, die ganz unterschiedlich mit diesen Erwartungen und Rollenbildern kämpfen und deren Leben auch in den Geschichten miteinander verwoben sind. Also man merkt ziemlich schnell, es geht nicht um diese einzelnen Schicksale, sondern um ein strukturelles Problem. Und zwar, wie unsere Gesellschaft darauf baut, dass Frauen einfach still funktionieren. Warum ich das lese? Weil es einem die Augen öffnet. Es schafft es, diese abstrakten Themen ziemlich greifbar zu machen. Und man erkennt auch viele Dinge aus dem Alltag wieder. Und damit fängt man dann auch an, ja, sie eigentlich zu hinterfragen, ob das dann eigentlich Sinn macht. Und ich fand ganz toll dieses Gemeinschaftsgefühl von Wut, also dass man sich so durchs ganze Buch zieht, also nicht so eine leise Kritik, sondern ja, diese Wut, ja, die wie vor so einer Mauer steht. Also hier geht's nicht weiter. Und das hat es auch bei mir ausgelöst, dass ich im Alltag viel mehr darauf achte und nachdenke, was nimmt man eigentlich hin, ohne es zu hinterfragen. Und besonders die Solidarität unter den Frauen und was sie dann zusammen bewirken kann, fand ich einfach überwältigend. Wem würde ich es empfehlen? Ich würde es allen empfehlen, besonders Menschen, die sich mit Gleichberechtigung beschäftigen wollen. Also egal, ob sie jetzt auch schon viel darüber wissen oder ob man sich so rantastet. Aber auch für Leute, die denken, ja, ist das denn eigentlich wirklich so schlimm? Wir sind doch eigentlich schon viel weiter. Und ja, worüber reden die eigentlich die ganze Zeit? Das ist eigentlich super spannend, weil es ziemlich eindrücklich zeigt, wo dann doch die Ungleichheiten im System sitzen. Es ist auch nicht belehrend, sondern es entsteht eine starke Geschichte, die einen emotional mitnimmt und auch zum Nachdenken bringt. Also es bleibt echt hängen. Also ein wichtiges Buch, intensives Buch, das definitiv Gesprächsstoff liefert. Viel Spaß beim Lesen.
Jetzt bin ich nochmal Barbara Scholz aus der Regionalgruppe Stuttgart. Der zweite Roman ist von Minna Ryttisalo, Zwischen zwei Leben. Aus dem Finnischen übersetzt von Maximilian Murmann, Hansa Verlag, 2025, 270 Seiten. Dieser Roman ist die Geschichte einer Befreiung. Jenny Mackey, Ende 40, verlässt ihr Zuhause. Ein luxuriöses Haus am Meer. Ihr Eigentum passt gerade mal in zwei Kisten. Mackey heißt auf Deutsch Hügel, deswegen nennt sie sich nun Jenny Hill, als Zeichen ihres Neustarts. Es ist ein langer, langsamer und mühsamer Prozess, bis am Ende festgestellt werden kann, Zitat, durch den Unfall ihres Sohns ist aus Jenny keine Powerfrau geworden, die sich vollkommen akzeptiert oder gegenüber sich selbst gnädig ist. Manches hat sich durchaus verändert, langsam. Es gab stückweise Fortschritte und dann wieder Rückschritte. Zitat Ende. Wir können Jennys Leben mitverfolgen. Einerseits durch die Erzählerin, die uns mit den äußeren Umständen vertraut macht. Dann durch die Briefe, die Jenny an Brigitte Macron schreibt. Ihre Therapeutin hat ihr empfohlen, sich eine Empfängerin auszudenken und alles, was ihr am Herzen liegt, in diese imaginären Briefe zu schreiben. Eine weitere Erzählstimme gehört den Märchenfiguren: Rotkäppchen, Schneewittchen, Dornröschen und Rapunzel. Diese stellen erstmal klar, dass die Märchenerzählungen, in denen sie naiv, schüchtern, dem Schicksal ergeben, geschildert werden, überhaupt nicht stimmen. Sie waren aufsässig und selbstbestimmt, doch die Welt wollte sie nicht so haben. Zum anderen werfen sie Schlaglichter auf Jennys Lebensgeschichte. Jenny war nicht immer so schüchtern, voller Selbstzweifel und angepasst. Während ihrer Zeit als Austauschschülerin in den USA war sie auf dem Weg, eine selbstbewusste Frau zu werden. Doch die Rückkehr in die alten Verhältnisse warf sie wieder zurück in ihr altes Ich. Wir erfahren, dass ihr Mann sehr wohlhabend ist und dass sie zunächst von seiner Macht und seinem Reichtum fasziniert war, aber auch immer eingeschüchtert. Sie lebte eigentlich immer in der Angst, nicht zu genügen. Wirklich glücklich und ganz bei sich war sie nur als Mutter, solange die Kinder klein waren. Jetzt sind diese erwachsen, außer Haus und mit ihrem eigenen Leben beschäftigt. Da beschließt Jenny, auszubrechen und sich ein neues Leben aufzubauen. Die Märchenfiguren ermutigen sie dabei und hoffen, dass Jenny ihre Stimmen auch wahrnimmt. Es ist ein mühsamer Prozess, bis sie zum ersten Mal so etwas wie eine Befreiung fühlt. Aber sie weiß auch, dass noch ein langer Weg vor ihr liegt. Daraus ergibt sich übrigens auch der Titel des Romans. Jenny steht genau zwischen zwei Leben. Ihrem alten, das sie hinter sich lässt, auf dem Weg zu einem neuen, selbstbestimmten Leben. Wir begleiten sie auf diesem Weg. Ich empfehle den Roman allen Leserinnen, die gern Lebensgeschichten mit Höhen und Tiefen lesen und vor einer ungewöhnlichen Erzählweise nicht zurückschrecken. Mir selbst hat der Roman sehr gut gefallen. Ab einem bestimmten Punkt fiebert man mit und wünscht Jenny Mut und Selbstvertrauen für ihr neues Leben.
Ich bin Britta Jürgs, Verlegerin des Aviva Verlags in Berlin. Im Aviva Verlag erscheinen Porträts und Biografien außergewöhnlicher Frauen sowie Werke von Autorinnen vom Spätmittelalter bis zur Gegenwart mit einem besonderen Schwerpunkt auf den 20er und 30er Jahren. Auch die Werke von Christine Pison erscheinen bei Aviva, der Schriftstellerin aus dem Spätmittelalter, die dem Literaturpreis der Bücherfrauen ihren Namen gegeben hat. Ich bin langjährige Bücherfrau und eine der Organisatorinnen der Feministischen Buchwoche. Ich möchte Hanna von Miko Sophie Kümel empfehlen. Hanna ist ein Roman über die Künstlerin Hanna Höch. Miko Sophie Kümel ist in Gotha geboren, der Geburtsstadt Hanna Höchs, und hat sich schon lange mit dieser besonderen Künstlerin beschäftigt. Hanna Höch ist vor allem als dadaistische Künstlerin bekannt, als Collage-Künstlerin und wird oft auch im Zusammenhang mit Raoul Hausmann genannt, dem Dada-Künstler. Doch das steht in diesem Roman überhaupt nicht im Vordergrund. Hier geht es vor allem um die Zeit zwischen 1926 und 1936 und um die Liebesbeziehung zwischen Hanna Höch und der niederländischen Schriftstellerin und Übersetzerin Tiel Brüchmann. Die beiden lernten sich 1926 kennen, lebten zuerst in Den Haag, dann in Berlin zusammen und waren auch viel gemeinsam auf Reisen, wo sie viele andere Künstlerinnen und Künstler trafen. Wir bekommen sehr viel von der Beziehung mit, von ihrem Alltag in den beiden Städten, von ihren künstlerischen Arbeiten. Miko Sophie Kümel legt Zitate ein in ihren Roman, verknüpft das sehr kunstvoll, so Auszüge aus Briefen, Ausschnitte, zum Beispiel aus einem Flugblatt, in dem Tiel Brüchmann Sprachkurse anbietet, Auszüge aus Hanna Höchs Terminkalender oder aus Tiel Brüchmanns literarischen Texten. Das ist sehr kunstvoll und poetisch, aber es macht auch wirklich ganz großen Spaß, diesen Roman zu lesen und diesen beiden Frauen zu begegnen, sie zu begleiten. Der Roman ist in 13 Kapitel aufgeteilt nach der Zeit ihrer Beziehung zwischen 1926 und 1936. Gibt es dann noch zwei Kapitel, einmal 1939 und dann zum Todesjahr Hanna Höch 1978. Ja, ich mag Hanna Höch und ihr Werk sehr gerne, kannte sie auch schon, aber ich denke, es ist genauso ein Roman für diejenigen, die sie jetzt gar nicht so kennen und einfach mal Lust haben, mehr darüber zu erfahren, auch über eine besondere Künstlerin-Beziehung und Freundschaft. Und vor allem ist es auch eine Entdeckung der Schriftstellerin und Übersetzerin Tiel Brüchmann. Beide kann man in Miko Sophie Kümels Roman kennenlernen. Und vor allem ist es einfach ein Buch, was ich mit großem Genuss und Vergnügen gelesen habe. Erschienen ist es im S. Fischer Verlag.
Hallo, meine Stimme kennt ihr ja schon. Ich bin Susanne Martin aus der Regionalgruppe Stuttgart und ich bin Teil des Podcast-Teams und habe 42 Jahre lang als Buchhändlerin gearbeitet. Ich stelle euch ein Buch vor, das sich mit einer interessanten Frau der Filmgeschichte beschäftigt. Heute kennt sie außer in Fachkreisen kaum jemand mehr. Es ist Lotte Reiniger. Der Titel der Romanbiografie ist 24 Bilder pro Sekunde, Lotte Reiniger, Pionierin des Trickfilms. Es hat 264 Seiten und ist im Frühjahr 2026 im Klack Verlag erschienen. Geschrieben hat es Rieke Reiniger, deren Mann entfernt mit Lotte Reiniger verwandt ist. Sie arbeitete in einem traditionellen Puppentheater, bevor sie Regie und Dramaturgie für Puppentheater und angewandte Theaterwissenschaften studiert hat. Sie schrieb eine Reihe von Theaterstücken, die in ganz Deutschland gespielt werden und in mehrere Sprachen übersetzt sind. Mit 24 Frames per Second hatte Rieke Reiniger 2023 bereits ein Theaterfeature über Lotte Reiniger geschrieben. Aber sie wollte sich der Biografie dieser wichtigen Trickfilmerin auch in einem Roman annähern. 1926 hatte deren Film Die Abenteuer des Prinzen Ahmed Premiere. Es ist der älteste, noch erhaltene, abendfüllende Trickfilm. Und genau 100 Jahre danach erscheint nun Rieke Reinigers biografischer Roman über die vielseitige Künstlerin. In insgesamt 7 Teilen greift Rieke Reiniger wesentliche Lebensstationen von Lotte Reiniger heraus. Schon als Teenager ist diese fasziniert von der Kunst des Scherenschnitts. Später besucht sie die Schauspielschule und lernt dort den Schauspieler und Regisseur Paul Wegener kennen. Dieser unterstützt sie dabei, ihren ersten Animationsfilm herzustellen. Gemeinsam mit Karl Koch, den sie 1921 heiratet, entstehen zahlreiche kürzere Trickfilme, teils auch Werbefilme und 1926 dann der bereits erwähnte abendfüllende Prinz Ahmed. Dieser macht sie schlagartig berühmt. Bei der Premiere in der Berliner Volksbühne ist das Who is Who der Theater- und Filmprominenz anwesend. In diesem Film wird übrigens am Ende der, wie Lotte Reiniger in einem Interview sagte, erste glückliche Kuss zwischen zwei Männern in einem Film gezeigt. Aber Lotte Reiniger arbeitet nicht nur an Trickfilmen, sie ist auch Kostüm- und Bühnenbildnerin. Sie und ihr Mann sind beliebter Teil der Berliner Kulturszene und nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten geht das Paar zunächst nach London, Karl dann später nach Paris und Rom, wohin ihm Lotte später folgt. 1943 kehren sie nach Berlin zurück, denn Lottes Mutter ist krank und braucht Betreuung. Leben und Arbeit im zerstörten Berlin gestalten sich schwierig als Filmemacherin und so gründet Lotte mit einer Freundin ein Schattentheater, bevor sie dann 1948 nach London übersiedelt. Karl folgt ihr 1949 und gemeinsam arbeiten sie dort an verschiedenen Märchenfilmen. Einer von diesen gewinnt auf der Biennale in Venedig den ersten Preis für den besten Kurzfilm. 1963 stirbt Karl und das bedeutet auch das Ende der gemeinsamen Filmarbeit. Dieser biografische Stoff bildet den Hintergrund des Romans. Im Vordergrund steht Lottes Persönlichkeit. Eine Frau, die den unbedingten Willen hat, ihren eigenen Platz in der Filmwelt zu finden und dabei über erstaunliche handwerkliche und kreative Fähigkeiten verfügt. Zentral für ihre Arbeit ist ihr selbst entworfener Tricktisch, an dem ihre Filme entstehen. Für sie ist schon als junge Frau klar, sie will arbeiten, eigene Filme drehen, keine Kinder. Und kochen kann sie auch nicht, nicht einmal Bratkartoffeln, wie sie Karl erklärt, als er ihr seinen Antrag macht. Wir lernen aber auch eine Facette ihrer Persönlichkeit kennen, die sie zeitlebens verschwiegen hat, ihre Liebe zu Frauen. 3 Frauen begegnen ihr in ihrem Leben, mit denen sie Liebe und Leidenschaft erlebt. Ihre Schulkameradin Kali, Briar, eine Schriftstellerin in London mit engen Kontakten in die Filmwelt, und Elsbeth Schulz, mit der sie im Nachkriegs-Berlin das bereits erwähnte Schattentheater gründet. Im Nachlass fand Rieke Reiniger Briefe, die von diesen großen Lieben erzählen. Fundstücke nennt sie diese Briefe. Neben Auszügen aus diesen Briefen sind auch andere Fundstücke in den Text eingestreut, zum Beispiel Zeitungsartikel oder Ausschnitte aus Programmen. Sie verleihen dem Text eine ganz besondere Authentizität. Man merkt, dass Rieke Reiniger sich intensiv mit dem Nachlass beschäftigt hat. Sie erzählt mit leichter Hand, mir kam es fast so vor, als wäre sie mit ihrer Hauptfigur selbst unterwegs gewesen. So kommt sie ihr sehr nahe. Dabei zeichnet sie das Bild einer begabten, lebensfrohen Frau, die konsequent ihren Weg geht und sich auch von Widerständen nicht aufhalten lässt. Lotte Reinigers Leidenschaft galt den Frauen, ihr Lebenskamerad jedoch war ihr Mann Karl. Die Liebe so oder so, heißt es an einer Stelle. Ich fand dies eine lesenswerte Romanbiografie, die nicht nur ein Stück Filmgeschichte lebendig werden lässt, sondern auch eine zu Unrecht vergessene Frau, die dem Trickfilm wichtige Impulse gab. Der Text hält dabei wunderbar die Balance zwischen Fiktion und Sachebene. Übrigens, 1963 endet zwar die Lebens- und Arbeitsgemeinschaft mit Karl, nicht aber Lotte Reinigers Leben. In den 1970er Jahren kehrt sie nach Deutschland zurück, wo sie mittlerweile fast vergessen ist. Immerhin erhält sie 1972 das Filmband in Gold, 1980 das Bundesverdienstkreuz und 2024 posthum den Annie Award, einen Filmpreis für Animation, für ihr Lebenswerk. Lotte Reiniger stirbt 1981 in Dettenhausen. Dort ist sie auch beerdigt. Ihr Nachlass befindet sich im Tübinger Stadtmuseum. Auf diese Zeit geht Rieke Reiniger jedoch nur noch in einem wenige Seiten langen Epilog ein. Sie stellt Lotte Reinigers Lieben, so oder so, in den Mittelpunkt ihrer Romanbiografie.
Ich bin Yvonne de Andres, Vorsitzende der Bücherfrauen, und ich habe euch einen Lesetipp mitgebracht. Die Zukunft ist kein Schicksal, was wir von Florenz Gaub lernen können. Träume haben einen schützenden Effekt. Selten hat ein Satz so treffend beschrieben, was ein Buch leisten kann. Denn Szenario, die Zukunft steht auf dem Spiel, ist weit mehr als eine Analyse geopolitischer Entwicklungen. Es ist eine Einladung, sich aktiv mit der Zukunft auseinanderzusetzen und dabei die eigene Rolle neu zu denken. Die Zukunftsforscherin und Militärstrategin Florenz Gaub, die aus internationalen Beratungskontexten und medialen Auftritten bekannt ist, wählt dafür einen ungewöhnlichen Ansatz. Sie verzichtet auf klassische Prognosen und überträgt die Verantwortung stattdessen an die Leserschaft. Diese finden sich in den Jahren 2030 bis 2033 wieder und müssen Entscheidungen treffen, die den Verlauf globaler Konflikte beeinflussen. Dabei agieren sie nicht als mächtige Entscheidungsträgerinnen, sondern als beratende Figuren im Hintergrund. Eine Rolle, die der Realität vieler politischer Prozesse erstaunlich nahe kommt. Gerade darin liegt die Stärke des Buches. Es macht deutlich, dass die Zukunft nicht vorhergesagt, sondern ein Denkprozess gestaltet wird. Szenarien dienen nicht als Orakel, sondern als strukturierte Möglichkeitsräume. Beim Lesen wird schnell klar, wie wichtig es ist, zwischen gesichertem Wissen, Annahmen und Unsicherheiten zu unterscheiden. Diese Fähigkeit ist nicht nur für das Verständnis internationaler Politik, sondern auch für den Umgang mit komplexen Fragen im Alltag zentral. Zugleich konfrontiert das Buch seine Leserin mit der Vielschichtigkeit globaler Zusammenhänge. Die Welt, die Gaub entwirft, ist geprägt von konkurrierenden Interessen, unklaren Entwicklungen und dem Fehlen einfacher Lösungen. Anstatt diese Komplexität zu reduzieren, fordert das Buch auf, sie auszuhalten. Gerade darin liegt ein Lerneffekt. Unsicherheit muss nicht zwangsläufig zu Angst oder Rückzug führen, sondern kann auch Neugier und analytisches Denken führen. Ein weiterer zentraler Aspekt ist die Erfahrung, dass Entscheidungen selten eindeutige Konsequenzen haben. Jeder gewählte Weg im Buch zieht Folgen nach sich, oft unerwartet und widersprüchlich. Diese Dynamik verdeutlicht eindrucksvoll, dass politische Prozesse nicht linear verlaufen, sondern von Wechselwirkungen geprägt sind. Gleichzeitig wird deutlich, wie sehr die eigene Wahrnehmung von impliziten Annahmen beeinflusst ist. So erscheinen beispielsweise bestimmte geopolitische Bedrohungen als selbstverständlich, während andere Perspektiven ausgeblendet bleiben. Letztlich läuft alles auf eine zentrale Erkenntnis hinaus. Handlungsfähigkeit beginnt im Kopf. Wer sich ausschließlich negativen Zukunftsszenarien vorstellt, läuft Gefahr, in Passivität zu verharren. Wer hingegen in Alternativen denkt, erweitert seinen Handlungsspielraum. Genau hier entfaltet Gaubs Ansatz seine eigentliche Kraft. Das Buch richtet sich nicht nur an politisch versierte Leserinnen, sondern insbesondere an diejenigen, die sich von der Komplexität der Gegenwart überfordert fühlen und nach Orientierung suchen. Szenario, die Zukunft steht auf dem Spiel, macht aus der Geopolitik keine exklusive Expertendisziplin, sondern eine intellektuelle Übung, an der jeder teilhaben kann. Das Buch zeigt die Zukunft, nicht festgeschrieben ist, sondern ein offener Prozess und dass es sich lohnt, diesen Artikel mitzugestalten. Florenz Gaub ist eine deutsch-französische Politikwissenschaftlerin und Sicherheitsexpertin, die sich mit geopolitischen Entwicklungen, Militärstrategien und Zukunftsanalysen beschäftigt. Sie hat führende Positionen bei europäischen und internationalen Institutionen inne und ist besonders dafür bekannt, komplexe weltpolitische Zusammenhänge verständlich zu erklären und langfristige Trends einzuordnen. Aus meiner Perspektive ist es besonders interessant, dass sie nicht nur aktuelle Ereignisse kommentiert, sondern auch versucht, größere Muster und mögliche Zukunftsszenarien sichtbar zu machen. Das hilft dabei, Politik nicht nur kurzfristig zu betrachten, sondern auch die langfristigen Auswirkungen globaler Entwicklung zu verstehen. Ich habe sie zum ersten Mal auf der Republika in Berlin erlebt und war sehr beeindruckt davon, wie analytisch sie sich mit Zukunftsthemen auseinandersetzt und dabei komplexe Inhalte auf einladende und verständliche Art erklärt. Florenz Gaub, Szenario, die Zukunft steht auf dem Spiel, erschienen bei DTV 2025. Das Buch kostet 25 Euro.
Wenn ihr uns nach dieser Folge schreiben wollt, dann tut dies gerne per E-Mail an podcast@bücherfrauen.de. Ihr erreicht uns aber auch auf Threads unter @bücherfrauen mit UE, ebenso auf Facebook und Instagram. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald zur nächsten Folge Buchmacherinnen, dem Bücherfrauen-Podcast.